Hast du das mal erlebt? Ganz sicher hast du was Ähnliches mal erlebt, wo du ungewiss warst, was die Zukunft bringen wird. Und diese Was-wäre-wenn-Fragen in deinem Herzen vorkommen, auftauchen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich Krebs bekommen sollte? Was wäre, wenn meine Freunde mich doch nicht wirklich mögen? Die Frage stelle ich mich immer wieder. Nicht wirklich, aber weißt du, was ich meine? Besonders wenn man jung ist, hat man solche Ängste. Was wäre, wenn ich nie einen Ehemann oder Ehefrau finden könnte? Was, wenn ich meinen Job verlieren sollte oder wenn ich schon verloren habe? Was, wenn ich keinen Job finden kann? Was, wenn mein Ehepartner oder mein Kind sterben sollte? Was wäre, wenn mein Ehepartner oder Ehepartnerin mich verlassen sollte? Was wäre, wenn es eine Kernkraftwerkkatastrophe geben sollte? Oder was wäre, wenn der dritte Weltkrieg ausbrechen sollte? Oder was wäre, wenn meine Rente von der Regierung gestrichen werden sollte? Was wäre, wenn? Die Liste kann weitergehen und weitergehen und weitergehen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und man lebt dann in einer Welt, die sehr unsicher ist, und man könnte wirklich von Angst geplagt sein, wenn man diese mögliche Szenarien im Herzen einfach ständig andenken, darüber nachdenken sollte. Wir haben jetzt aus Jesaja einige Stellen gelesen. Der Prophet Jesaja lebte in einer sehr bewegten Zeit. Er diente als Prophet von den Jahren 740 bis 701 vor Christus. Das war ungefähr seine Zeit, wo er als Prophet diente. Und in dieser Zeit gab es vier verschiedene Könige von Israel. Der König Jotham, regierte nur kurz, und der war eigentlich zusammen mit seinem Vater Usia. Und im Todesjahr von Usia ist der Jesaja dann als Prophet berufen worden. Das können wir in Jesaja Kapitel 6 dann lesen. Und das war eine sehr bewegte Zeit, weil der König Usia für Israel extrem viel erreicht hat, irdisch gesehen. Aber er starb als einer, der von Gott gerichtet wurde. Sein Sohn Jotham war auch einer, der wirklich Dinge erlebt hat, die schwierig waren. Es war in dieser Zeit, dass Assyrien stärker geworden ist. Zu dieser Zeit auch gab es dieser assyrische König hat angefangen, gegen Israel vorzugehen, und er wollte ein Bündnis dann mit dem Sohn von Jotham, mit Ahas, der nächste König, bilden. Und Ahas, der König von Judäa, sagte Nein dazu. Daraufhin haben der Pika, der israelische König, und der Resen von Damaskus, also zwei Könige, die wollten gegen Assyrien ein Bündnis haben. Und Ahas sollte zu diesem Bündnis dazukommen, hat das abgelehnt, und dann haben Israel und Damaskus oder Syrien, Juda angegriffen. Hoffentlich ist das nicht zu verwirrt. Kurz gesagt, politische riesige Herausforderungen. Die Leute, die früher Verbündete waren, zwar Israel, kämpft jetzt gegen Judäa, den König Ahas. Jesaja ist der Prophet, dient durch diese Zeit. Der Ahas, um von seine Gegner befreit zu werden, hat sich nicht auf den Herrn verlassen, sondern ist ein Bündnis mit eben Assyrien eingegangen. Und dadurch ging er nach Damaskus, als Assyrien Damaskus erobert hat, und hat dort mitgefeiert, die Feierlichkeiten, die stattgefunden haben, um zu feiern, dass Assyrien eben Syrien, also Damaskus, und Israel besiegt hat. Dort sah er dann ein Altar, ein heidnisches Altar, fand er diesen Altar schön und hat dann diesen Altar zurück nach Jerusalem, die Pläne dafür gebracht und sagte, bau mir in Jerusalem auch so ein Altar. Hat Götzendienst dann in Israel dann gestärkt. Das hat natürlich in Judäa, in diesem südlichen Königreich, auch Gottes Gericht gebracht. Der Sohn von Ahas, Hiskia, von wem wir heute gelesen haben, der regierte von 727 bis 699 vor Christus, der war aber gottesfürchtig. Und er hat Reformen dann eingeführt. Trotzdem hat Israel seine Herausforderungen gehabt, Judäa besonders. Auch in der Zeit wurde er von Assyrien eigentlich belagert und bekämpft, aber Gott hat ihn daraus gerettet. Warum erzähle ich das Ganze? Vielleicht sagst du, ich will keinen Geschichtsvortrag heute über Assyrien und über Israel und über Judäa und über die Bündnisse und alles, was es damals gab. Ich erzähle es, weil wir durch Gottes Wort ein Buch haben, das nicht einfach so aus heiteren Himmel entstanden ist. Was Gott uns hier berichtet in seinem Buch, sind Dinge, die einen historischen Zusammenhang haben. Das sind echte Menschen, das sind echte politische Situationen, das sind echte Gefahren, das sind Situationen, wo die Leute damals in die Zukunft hineingeschaut haben oder wollten und wussten auch nicht, was kommen wird. Als der Rabschaker eigentlich Judäa, dieses südliche Königreich, erobern wollte, Hiskia hat gebetet. Hat er aber gewusst, dass Gott ihm so retten wird? Wie es da steht in Kapitel 37, der Engel des Herrn ging aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Hat Hiskia gewusst, dass Gott durch so ein Wunder ihn retten wird? Nein. Er musste genau das tun, was du und ich tun müssen, wenn wir eine bedrohliche oder herausfordernde Zukunft anschauen. Vielleicht denkst du auch, wenn du die Weltsituation heute betrachtest, die politische Situation, die politische Lage, die verschiedenen Bündnisse, die auch heute vorhanden sind und die gegeneinander sind und teilweise auch von Krieg jetzt schon reden und so weiter. Vielleicht wirst du auch ein bisschen ängstlich. Aber wir müssen nicht ängstlich sein. Wir dürfen uns auf den Herrn verlassen. Gerade in solche Zeiten gibt Gott uns eine eindeutige Botschaft, genau wie er damals Judäa eine eindeutige Botschaft gegeben hat, sein Volk eine Botschaft gegeben hat, die ermutigend und wirklich tröstend war. Du darfst nicht vergessen, nicht alle Menschen in Judäa waren Götzendiener. Es gab Menschen in Judäa, auch ein Anteil von Judäa, die gottesfürchtig waren, und dann schauten sie zu, als Ahas diese Götzenaltar nach Jerusalem bringt. Die waren natürlich entsetzt. Jesaja war nicht damit einverstanden. Die haben natürlich auch gewusst, dass Gott durch Jesaja das Gericht Gottes verkündigt hat, das auf Judäa auch kommen sollte, auf Jerusalem auch kommen sollte. Israel wurde im Jahr 722 erobert und zerstört, also das nördliche Königreich. Judäa wurde im Jahr 598 von den Babyloniern eigentlich erobert und zerstört. So circa 100 Jahre später war es dann Schluss mit Israel. Als Jesaja aber diese Prophezeiungen gebracht hat, niemand wusste wann. Es könnte vielleicht in 10 Jahren sein, in einem Jahr. Niemand wusste, was die Zukunft bringt. Aber Gott, obwohl er sein Gericht klar und deutlich verkündigt hat, mitten in dieser Gerichtsoffenbarung auch, gibt er Hoffnung und Trost und sagt, schau, obwohl ich richten muss, ich habe euch trotzdem lieb. Ich mache das, weil ich was Gutes verfolge und ich werde euch nie im Stich lassen. Unser Problem, das, womit wir immer wieder kämpfen als Menschen, und ich nenne das unser Sündenfaktor, das, was uns, warum diese Stelle, dieses Thema für uns so wichtig ist als Christen, ist, dass wir Angst haben vor der ungewissen Zukunft. Also Angst vor der ungewissen Zukunft kann unsere Herzen plagen. Es ist auch für Christen möglich, wenn sie mit Zweifel ihr tägliches Leben angehen und in die Zukunft hineinschauen, dass sie ein geplagtes Herz haben, statt ein ruhiges Herz, statt ein Herz, das voller Frieden ist und wirklich voller Zuversicht, was die Zukunft betrifft. Wir dürfen ein Herz haben, das wirklich zur Ruhe kommen kann in Jesus Christus, aber nicht anhand unserer Umständen. Unsere Umstände sind oft wirklich sehr schwer und sehr schwierig. Das sind diese Was-wäre-wenn-Fragen, die immer wieder auftauchen. Weil die Was-wäre-wenn-Fragen sind natürlich nicht normalerweise einfach aus dem heiteren Himmel herausgeholt. Da ist irgendwelche mögliche, sind mögliche Szenarien, die wir denken, das könnte schon sein. Aber es gibt was Größeres, es gibt was Vertrauenswürdigeres als unsere Vermutungen. Und Jesaja sagt uns das ganz klar. Was wäre wenn oder was könnte sein, das führt uns in eine falsche Richtung. Die Frage, die wir wirklich stellen sollten, ist, was ist es wirklich? Was ist Wirklichkeit? Was wirklich ist, soll uns beschäftigen? Und diese Antwort ist mit Gott verbunden. Wir schlagen jetzt Jesaja 41 auf und wir wollen hauptsächlich Vers 10 bis 14 anschauen, aber ein paar Sachen auch aus Vers 1 bis 8. Was wir heute lernen werden, hoffe ich, das, worauf ich hinziele, das, wie ich euch und uns ermutigen möchte, ist, da Gott die Zukunft kennt, okay, glauben wir das? Kann unser Gott so mächtig sein, dass er sogar weiß, was morgen passieren wird? Lies mal in die Bibel im Alten Testament, Gott sagt ganz besonders, ich zeige euch, dass ich Gott bin. Und wie zeige ich euch das? Ich sage euch, was in der Zukunft passieren wird. Und übrigens, der Maßstab für einen echten biblischen Prophet ist, dass seine Vorhersagen eine 100%ige Zutrefferquote haben. Nicht 99%, sondern 100%. Alles, was er sagt im Namen Gottes, muss genauso in Erfüllung gehen, sonst ist er ein Lügner. Das schließt eigentlich alle heutigen, also aktuellen Propheten aus. Es gibt heute keine Propheten, wie es im Alten Testament gab, die für Gott gesprochen haben. Gott kennt die Zukunft. Wenn er was offenbart, dann offenbart er das mit 100%iger Richtigkeit und Zuverlässigkeit. Gott kennt die Zukunft. Da Gott die Zukunft kennt und uns versprochen hat, dass er uns immer treu beistehen wird, dürfen wir der Zukunft ohne Angst entgegengehen. Er hat uns nicht versprochen, dass die Zukunft immer einfach und angenehm sein wird. Das ist was anderes. Er hat uns versprochen, dass er immer bei uns sein wird, mit uns ist. Wie das wunderschöne Bild vom Spuren im Sand, wo die Spuren, da sind nur zwei, also es sind nur zwei Füße, die gehen und die eine fragt, wo warst du? Und der sagt, ich habe dich in der Zeit getragen. Ich habe dich nicht verlassen. Ich war da. Gott ist immer da. Was ist unser Gottesbild? Wie denken wir über Gott? Unser erster Punkt aus dieser Stelle ist, da Gott souverän ist, haben wir keinen Grund, Angst vor der Zukunft zu haben. Wenn wir Verse 1 bis 8 lesen, dann merken wir, dass er leitet und lenkt sogar das politische Geschehen. Vers 2, wer hat vom Anfang her den erweckt, dem Gerechtigkeit begegnet und Schritt und Tritt. Wer gibt Völker vor ihm hin und unterwirft ihm Könige? Er macht sie wie Staub vor seinem Schwert, wie verwehte Stoppeln vor seinem Bogen. Er verfolgt sie, zieht wohlbehalten in einen Weg, den er mit seinen Füßen nie zuvor betrat. Wer hat das politische Geschehen in der Hand? Es ist nicht unser Bundeskanzler in Österreich. Und es ist schon gar nicht der Präsident von Amerika. Und Putin auch nicht. Merkel auch nicht. Sie haben gewisse Autorität und Macht. Aber was hat Jesus Christus Pilatus gesagt, als er vor Pilatus stand und Pilatus sagte, weißt du nicht, vor wem du stehst? Ich kann dich umbringen lassen. Und was sagte Jesus? Du hättest keine Macht, wenn es dir nicht von oben herabgegeben wurde. Du bist nichts. Die Politiker glauben, sie können alles gestalten und machen, aber es gibt einer, der größer ist und mächtiger ist. Da, und das ist Gott. Und er hat diese Politiker sogar eingesetzt. Du sagst, was, ein Putin von Gott eingesetzt? Na, ich gebe dir noch einen schwierigeren. Ein Nero von Gott eingesetzt? Paulus schreibt, wir sollten uns sogar den Nero, den Kaiser sozusagen, die Regierung unterordnen. Das war Nero damals. Ich glaube, Putin ist schlecht, ich glaube, Nero ist schlechter. Und selbst Nero wurde von Gott verwendet. Er ist nicht ein Marionette und Gott macht alles, aber das ist die Herrlichkeit Gottes, dass er so mächtig und souverän ist, dass er Dinge leiten und lenken kann, auch wenn Menschen ihre freien Entscheidungen treffen. Ich kann es nicht erklären, ich weiß nur, dass es so ist. Du brauchst einen mächtigeren Gott, um das tun zu können. Und er ist genauso mächtig. Er leitet und lenkt das politische Weltgeschehen. So schaust du die Welt an und du hast Angst. Schau nicht Putin an, schau nicht Merkel an, schau auf gar keinen Fall Trump an. Schau einfach Gott an. Okay? Schau Gott an und überleg dir, wer ist er? Er ist wunderbar. Keine anderen Götter können handeln. Schau, was er sagt. Vers 7, der Künstler ermutigt den Goldschmied, der welche mit dem Hammer glättet, ermutigt den, der auf dem Amboss schlägt, indem er von den Lötungen sagt, sie ist gut, und er befestigt es mit Nägeln, damit es nicht wackelt. Das sind so Götzen, die geschaffen werden. Oh, das hast du gut geschaffen. Vielleicht ein bisschen fester machen, damit es nicht umfällt. Alle Götzen der Welt sind nichtig. Der Einzige, der Macht hat, ist der Schöpfer Gott, der einzigen wahren Gott, den es wirklich gibt. Und es gibt nicht 20 Götter, es gibt nicht 100 Götter, es gibt nur einen Gott. Der Gott, der dieses Buch uns gegeben hat, dieses Buch, die Bibel, erzählt uns von der Schöpfung bis zur Vollendung der Welt, was Gottes Plan ist. Gott will, dass du und ich das kennen. Er will, dass wir ihn kennenlernen. Und er sagt uns, hab keine Angst vor all diese politische Geschehen. Erkenne, dass diese ganze andere Religionen, diese ganze andere Götzen, die es gibt, das ist menschlich erfundene Sachen. Da ist irgendein Künstler. Heute ist es kein Künstler, der einen Götzen macht. Das ist irgendein Philosoph oder ein Denker, der sich eine eigene Religion ausdenkt oder eine eigene Philosophie ausdenkt und sagt, so ist es wirklich. Selbst die Wissenschaftler teilweise sind in diesem Bereich, wo sie ihre eigene Religion durch die Evolution erschaffen haben. Und jetzt brauchst du jetzt nicht an Gott glauben, du kannst die Mutter Natur und ihre Weisheit anbeten. Was komisch ist, oder? Ich habe eine Universumsendung angeschaut und da hat der Sprecher dann gesagt, schau, wie weise Mutter Natur ist. Ich dachte, wie kann eine nicht existierende Einheit, eine Natur, das keine Persönlichkeit ist, kein Wesen ist, weise sein. Das passt nicht zusammen. Aber da merkst du, die ringen mit den Tatsachen. Du schaust das alles an, es ist viel zu ordentlich, viel zu wunderbar, viel zu komplex. Und da müssen sie von Weisheit sprechen. Aber wem sollen sie das jetzt zuschreiben, wenn es keinen Gott gibt? Naja, dann müssten wir es die Natur zuschreiben. Aber wer ist das? Naja. Ja, das. Die Bibel ist viel einfacher. Die Bibel sagt, du bist kein Zufallsprodukt. Du bist gewollt, Gott liebt dich. Du bist aus einem guten Grund von ihm geschaffen worden. Er kannte dich sogar, als du im Mutterleib deines Mutters warst. Und er hat etwas Wunderbares für dich vor. Wenn du Schwieriges im Hintergrund erlebt hast, das war nicht, weil Gott dich verlassen hat. Das ist, weil Gott in deinem Leben wirkt und er will dich dahin führen, dass du auch wirklich frei sein kannst und ihn erkennen kannst, damit du ein Zeugnis seiner Herrlichkeit, seiner Tugend, seine Eigenschaften sein kannst. Okay? Es gibt keinen anderen Götter. Die anderen, die sind mit Nägeln und Gold und was weiß ich alles zusammengebaut. Aber Gott ist der wahre Gott. Verlass dich auf ihn. Und dann Vers 8 bis 9, das ist das Schöne auch hier, wo er sagt, er hat sich ein Volk ausgewählt oder auserwählt. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, mein Auserwählter, du Samen Abrahams, meines Freundes. Wow, schau dir, hast du das gelesen? Meines Freundes. Was hat Jesus gesagt? Ihr seid meine Freunde. So denkt Gott über sein Volk. Er hat uns gesucht, wie wir letzte Woche gesehen haben aus 1. Johannes. Nicht wir haben ihn gesucht. Er hat uns gesucht. Der Prophet Jesaja kam und hat diese Botschaft von Gott ausgesprochen. Es war nicht, dass der König Jotham oder der König Ahas oder so sagten, ah, ich suche Gott. Gott suchte sie aus. Und das Volk Israel wurde von Gott auserwählt. Genau wie wir im Neuen Testament lesen, dass die Errettete, die Menschen, die zum Glauben kommen auch, die sind Menschen, die Gott auserwählt hat. Was für eine wunderbare Sache, dass Gott ein Volk hat und alles im Griff hat, was uns tröstet und ermutigt und stärkt. Das ist, was der Jesaja sagt hier zu einem Volk, das gerade jetzt sehr, sehr schwierige Zeiten erlebt. Wie tröstet Gott sein Volk? Er fängt an und sagt, ich habe alles im Griff, diese politischen Sachen, ich stehe dahinter, ich bin Gott. Das hat nicht aufgehört mit dem König von Assyrien. Du brauchst jetzt auch keine Angst haben vor diesen anderen angeblichen Göttern. Die sind keine Götter. Es gibt nur mich. Das sind Menschenerfindungen, menschliche Erfindungen. Und zweitens, du bist auserwählt, du gehörst mir. Dann kommt uns zu unser nächster Punkt. Da Gott verspricht, bei uns zu sein, dieser Gott hat versprochen, bei uns zu sein, immer, haben wir keinen Grund, Angst vor der Zukunft zu haben. Du wirst die Zukunft niemals alleine angehen müssen. Dieser Gott, der allmächtig ist, der stark ist, ist bei dir. Was er uns sagt hier ist wunderbar. Fürchte dich nicht. Hier ist ein Befehl. Keine Angst haben. Fürchte dich nicht. Warum? Nicht, weil die Lage gar nicht so schlimm ist. Das steht nicht da. Gott hat alles im Griff. Gott ist souverän. Er ist König aller Könige. Das heißt aber nicht, dass man keine Schwierigkeiten hat. Und es steht auch nicht hier, fürchte dich nicht. Alles wird immer gut. Das ist nicht, was er gesagt hat. Er sagt, ich bin mit dir. Das ist eine tatsächliche Hilfe, was er hier sagt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Das beinhaltet alle Ängste von dieser Todesangst, wo du dich nicht bewegen kannst, weil du glaubst, du wirst bald sterben und bis zu einfach dieses besorgte innerliche Zustand, wo du dich Sorgen ständig machst und in deinem Kopf einfach alles überlegst und was wäre, wenn das und was wäre, wenn das und so weiter. Sei nicht ängstlich, fürchte dich nicht, denn ich bin dein Gott, sagt er. Und was sagt er dazu? Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ja, ich erhalte dich. Und wie? Wie tut er das? Durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das, was richtig ist. Das, was in Ordnung ist. Das, was die Richtigkeit Gottes entspricht. Wie wird Gott uns helfen? Nicht nach unseren Wünschen und Erwartungen. Die sind oft nicht richtig. Dürfen wir das sagen? Hast du jemals irgendeinen Wunsch gehabt und dann später bist du drauf gekommen, oh, das war nicht besonders klug. Das war eigentlich sogar dumm. Oder noch schlimmer, das war eigentlich ungut, das war böse. Warum wollte ich das? Vielleicht hast du irgendwann mal richtig was Schlimmes erlebt und warst wirklich böse auf jemand und wolltest, dass die sterben. Und dann sagt Gott, hilf mir! Womit? Ihm umzubringen? Glaubst du, ich mache das? Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Vielleicht hast du irgendwas Ähnliches erlebt, wo du einen Wunsch hattest und du wolltest etwas, aber Gott sagt, nein, das mache ich nicht. Warum? Weil seine Hilfe entspricht immer seiner Gerechtigkeit. Aber was sagt er? Ich stärke dich, ich helfe dir, ich erhalte dich. Und wenn wir uns mit ihm dann auseinandersetzen und ein richtiges Gottesbild dann bekommen und erkennen, wer dieser Gott ist, der uns hilft und stärkt und beisteht und erhält und was seine Ziele sind für unser Leben, dass die wirklich gut sind, dann wollen wir auch seine Gerechtigkeit und nicht unsere Wünsche. Dann beten wir, Herr Jesus, genau wie du uns gesagt hast, hilf mir nach deinem Königreich und nach deinem Gerechtigkeit zu trachten und nicht nach meinem Willen, nicht nach meinen Wünschen, weil mein Herz sündig ist und mich oft auf den falschen Weg führt. Und Gott sagt, und ich mach das. Warum? Ich habe dich auserwählt. Du bist mein Kind. Ich führe dich. Ich helfe dir. Ich stehe dir bei. Immer. Geh mit mir Schritt für Schritt voran. Du denkst, das hat Gott durch Jesaja einem Volk gesagt, die gerade vor extrem schwierige Zeiten gestanden ist. Wirklich schwierige Zeiten. Und Gott tröstet und ermutigt. Sein Beistand bedeutet sogar die Niederlage des Feindes. Was sagt er hier? Er sagt uns, dass er wirklich wirkt. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, Vers 11. Beschämt und zu Schanden werden alle, die gegen dich erzürnt sind. Es werden zunichte und kommen um die Männer, die gegen dich kämpfen. Du wirst sie suchen, aber nicht finden. Die Leute, die mit dir streiten. Wie nichts und gar nichts werden die Männer, die gegen dich Krieg führen. Warum? Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Wir wollen, dass Gott mit unsere Feinde so umgeht, wie wir uns das vorstellen. Aber eigentlich sollten wir ganz anders denken. Herr, bitte zeig unsere Feinde Gnade. Aber die, die wirklich auf ihr Unrecht bestehen, die, die wirklich dich ablehnen und dich hassen, Herr, ich danke, dass du allmächtig bist, die werden nicht ohne gerichtet zu werden einfach in der Ewigkeit gehen. Gott ist Gott. Wie schaut dein Gottesbild aus? Erkennst du auch, dass zum Schluss Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes wird alles, was ungerecht ist, überwinden? Selbst in Philipper Kapitel 2 steht, dass jeder Knie sich beugen wird und jede Zunge bezeugen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Das sind nicht nur die Gläubigen. Der Tag kommt, wo alle Menschen, selbst die Ungläubigen, vor Jesus stehen werden und zugeben werden müssen, du bist tatsächlich Gott. Und unser Wunsch ist, dass so viele wie möglich das als gläubige Nachfolger Jesu tun und nicht als verdammte Menschen, die wegen ihrer eigenen Sünden dann verurteilt werden, statt in der Liebe Gottes wirklich bekleidet zu sein durch Jesus Christus. Das ist auch, was Gott möchte. Aber wenn jemand gegen Gott ständig so arbeitet und so ist und sagt, Gott, ich mag dich nicht, ich will dich nicht, ich gehe meinen Weg, Gott wird ihn nicht dazu zwingen, ihn nachzufolgen und seine Gerechtigkeit in Jesus anzunehmen. Der Feind schaut jetzt extrem gefährlich aus, aber Glaubensaugen, so Augen der Glaube, sieht der Feind an, die Herausforderung an und weiß, Gott hat trotzdem alles im Griff. Und ich überlasse den Feind, das gerechte Gericht Gottes. Er wird das zu seiner Zeit und auch richtig und gerecht richten. Drittens, sein Beistand bedeutet, wir sind nie allein. Das haben wir schon gesagt, aber er bestärkt das hier in Vers 12, 13 und 14. 13 sagt er nicht, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Er ergreift unsere rechte Hand. Das ist ein Bild wie ein Papa mit seinem Kind, oder? Was tue ich, wenn mein Kind ein bisschen Angst hat oder wenn ich sicher sein will, dass die Kirsten sicher ist, wenn wir eine Straße überqueren? Ich schiebe sie nicht vor mir her. Geh mal. Das mache ich natürlich nicht. Wenn ich Kirsten schützen will, was tue ich? Ich ergreife sie bei ihrer Hand und führe sie bei der Hand. Weißt du, Gott tut das mit uns. Vielleicht erkennst du das nicht, aber das tut er. Er hält unsere Hände und geht einen Schritt nach dem anderen mit uns. Das ist was Wunderschönes, ein wunderbares Bild, das er uns hier gibt. Ergreif deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Er spricht uns persönlich und väterlich an. Fürchte dich nicht. Was sage ich meine kleine 7-jährige Tochter, wenn sie Angst hat? Ich gehe zu ihr. Ich umarme sie. Ich halte ihre Hand und ich sage, hab keine Angst. Papa ist da. Ich beschütze dich. Ich helfe dir. Ich bin da für dich. Hab da keine Angst. Mama macht das auch. Hab keine Angst. Wir sind da. Und die Kirsten, was tut sie, wenn Papa und Mama dann da sind? Das ist so wie ein... Bin nicht alleine. Papa hat alles im Griff. Mama hat alles im Griff. Die sind bei mir. Ich bin nicht alleine. Ich soll mich nicht fürchten. Ich muss mich nicht fürchten. Genau das ist, was Gott bei uns Erwachsenen tun will. Er sagt, hey, ich bin da. Ich bin da. Komm her. Komm her. Ich bin da für dich. Wisst ihr, wenn wir Jesaja 43 lesen, wie wir schon vorher gelesen haben, da ist es noch klarer, bildlicher dargestellt. Jesaja 43, Vers 1. Nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bei deinem Namen gerufen, wie persönlich. Du bist mein, ich weiß, wer du bist. Jesus sagte, Gott kennt sogar, wie viele Haare wir auf unser Haupt haben, unser Kopf haben. Und bei mir ändert sich das ständig. Also ich weiß nicht, wie er das schafft. Nein, ich weiß schon, wie er das schafft. Er ist allwissend, er ist Gott. Für ihn ist es kein Problem, aber ich bin froh, dass ich nicht jeden Tag zählen muss. Ich würde sonst nichts anderes tun. Und Gott weiß von einem Tag zum nächsten, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Er kennt deinen Namen, er liebt dich. In Jesus Christus hat er diese Liebe bewiesen. Und hier im Alten Testament sagt er das auch. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du, und er spricht jetzt Jakob, Israel an, sein auserwähltes Volk, und wir können das auf uns heute natürlich auch übertragen, der Gott, der das damals versprochen hat, ist heute nicht anders. Er ist treu. Und es steht hier, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Hat jemand hier Angst vor Wasser? Er meint jetzt nicht, spring ins tiefe Wasser rein und du wirst nicht ertrinken. Okay, das ist nicht, was hier meint, das ist ein Bild. Das ist eine bildliche Darstellung, wo er sagt, wenn die Probleme des Lebens so sind wie Wasser, die dich überfluten, ich werde bei dir sein. Wenn du durch Ströme, so sollen die dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Wisst ihr, wer diese Stelle kannte? Circa 100 Jahre später hat Babylon Israel, Judäa und Jerusalem eingenommen und hat dann die junge, adlige Menschen entführt nach Babylon. Der Daniel, der Schadrach, der Meshach, der Abednego. Und diese wussten, was Jesaja schon prophezeit hat. Und sie haben sich auf Gott verlassen. Und dann kam die Erprobung. Und Schadrach, Meshach und Abednego hätten vor einem Götzenbild von Nebukadnezar, einem Standbild von Nebukadnezar, anbeten sollen. Und wer nicht anbetet, der wird ins Feuer geworfen, im Feuerofen. Was haben die gesagt? Sie standen vor Nebukadnezar und sie sagten: Nebukadnezar, König, unser Gott kann uns sogar vor diese Flammen erretten. Aber auch wenn er das nicht tun sollte, beten wir dich nicht an. Und was hat Gott dann tatsächlich getan? Eine wörtliche Erfüllung dieser Verheißung. Schadrach, Meshach und Abednego sind da im Feuer reingeworfen worden. Und dann schaut der König Nebukadnezar rein und sagt: Hey, haben wir nicht drei Leute da reingeschmissen? Warum sehe ich vier? Und der vierte schaut aus wie der Sohn Gottes. Was ist da passiert? Gott ist seinem Wort treu gewesen. Gott hat sich klar und deutlich gezeigt, dass er sein Volk schützt und sich dadurch verherrlicht hat. Und die kommen aus dem Feuer raus und auf einmal Nebukadnezar sagt: Nein, bete mich nicht mehr an, bete ihren Gott an. Ich bin kein Gott, das ist ein Gott, der von Feuer retten kann. Wow! Die kamen raus und sie rochen nicht mal nach Feuer und Flamme und Asche. Glauben wir auch an so einem Gott? Jetzt bitte nicht in morgen in deinem Feuerofen deine Hand reinstecken. Okay, das ist nicht, was hier gemeint ist. Das wissen wir, okay? Aber ist Gott in der Lage, ist er wirklich so stark, dass er uns beschützen kann, dass er uns leiten kann, durch tiefe Täler bringen kann? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist, wie wollen wir mit Gott umgehen? Wollen wir Gott verherrlichen in unserem Gedanken, in unserem Herzen oder nicht? Was wäre, wenn Krebs bekommen sollte? Was wäre, wenn meine Freunde mich doch nicht wirklich mögen? Was wäre, wenn ich niemals einen Ehemann oder eine Ehefrau finden sollte? Oder was wäre, wenn ich meinen Job verlieren sollte? Was wäre ich doch, wenn ich keinen Job finden kann? Was wäre, wenn mein Ehepartner oder mein Kind sterben sollte? Oder was wäre, wenn mein Ehepartner mich verlassen sollte? Oder wenn der dritte Weltkrieg ausbrechen sollte? Oder eine Kernkraftwerkkatastrophe? Oder irgendeine finanzielle Katastrophe. Was wäre, wenn es kann weiter und weiter und weiter? Wer weiß, was die Zukunft hält? Gott. Sollen wir auf die ganze Was-wäre-wenn-Sachen fokussieren oder auf unseren Gott? Es gibt nämlich zwei Welten und ich möchte dieses Beispiel von einem Mann, die manche von euch kennen, nehmen aus einem Buch, das ich gelesen habe. Das ist Rand Hummel. Rand Hummel hat dieses Beispiel verwendet. Er sagte, es gibt zwei Welten. Die Was-wäre-wenn-Welt ist eine sehr traurige Welt. Eine Welt, wo die Sonne nie scheint und wo alles immer schlecht ist. Es ist eine deprimierende Welt, wo es ständig stürmt und viele Gefahren ständig vorhanden sind. Wilde Tiere laufen in dieser Welt herum und sind auf der Suche, Menschen zu verschlingen. Die Städte dieser Welt haben Namen wie Tod oder Depression oder Hass oder Einsamkeit oder Bitterkeit. Menschen in dieser Welt lächeln fast nie und können es auch nicht. Der Grund dafür ist, dass der Gott dieser Welt ein sehr, sehr kleiner Gott ist. Er ist zwar mächtig, aber nicht allmächtig. Er ist zwar klug, aber nicht weise. Er ist zwar König, aber er hat nicht alles im Griff. Er kann nicht die Überraschungen des Lebens wirklich bewältigen. So groß ist er nicht. Das ist die Was-wäre-wenn-Welt. Lebst du in dieser Welt? Manchmal oder oft? Es gibt aber manchmal Menschen, die erkennen, dass sie die Möglichkeit haben, in eine andere Welt umzuziehen. Nicht in einer Was-wäre-wenn-Welt zu leben, sondern in eine andere Welt, was wirklich ist Welt. Die Welt von Realität, die Realität Gottes. In dieser Welt können Menschen lächeln. Warum? Weil ihr Gott nicht nur mächtig ist, er ist allmächtig. Weil dieser Gott nicht nur klug ist, er ist allwissend und weise. Weil dieser Gott nicht nur König ist, er ist wirklich souverän. Er hat alles immer im Griff und wird seinen Willen für unser Leben erfüllen. Und er ist bei uns und hilft uns. Wer in dieser Welt lebt, der lebt vom Glauben, dass der wahre Schöpfer Gott des Universums ihn nie im Stich lässt. Er glaubt, was Hebräer 11, 6 sagt. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Liebe Geschwister, in welcher Welt wohnst du? Bist du auch versucht, ab und zu in diese Was-wäre-wenn-Welt zu leben? Diese Was-wäre-wenn-Welt ist eine Welt, wo Gott sehr, sehr klein ist. Was ist aber wirklich? Diese Welt ist, wo Gott groß ist. Gott kennt uns. Und in unserer Zeit wissen wir auch, was Gott getan hat. Jesus Christus sollte für uns immer die Antwort sein, wenn wir Ängste haben oder wenn wir Fragen stellen, wird Gott uns in der Zukunft treu beistehen? Wie wir letzte Woche gesehen haben, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie Römer 8 uns sagt, wird er uns nicht alles reichlich geben nach seiner Gerechtigkeit? Nicht unbedingt, was wir wollen, sondern was ihm ehrt und für uns das Beste ist. Genau wie ein Vater das Kind nicht ständig Eis für Frühstück, Mittagessen und Abendessen schenkt, obwohl das Kind gerne jedes Mal Eis essen könnte. Ein guter Vater und eine gute Mutter würde auch sagen, schau, sollte es ab und zu mal auch ein paar Gemüse essen oder vielleicht ein bisschen Obst oder vielleicht auch ein gutes Brot. Du wirst nicht nur Süßigkeiten deiner Kinder geben. Warum? Nur weil du die nicht lieb hast? Nein, ganz im Gegenteil, weil du sie eben lieb hast. Und Gott gibt uns auch nicht immer alles, was wir wollen. Nicht, weil er uns nicht lieb hat, sondern genau deswegen, weil er uns lieb hat. Und er weiß, was wir wirklich brauchen. Jesus Christus zeigt uns, dass wir ein Leben führen können, das in der Ewigkeit und für die Ewigkeit wirklich Bedeutung haben kann, wenn wir das Leben ihm zur Ehre führen. Psalm 139 ist so tröstend auch. Vielleicht denkst du, ja, aber Gott kennt meine Situation nicht wirklich so gut. Dann hast du wieder so einen ganz kleinen Gott. Nein, Gott kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Psalm 139, Vers 1 bis 6 sagt, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auch auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Er liest alle unsere Gedanken, er weiß ganz genau, was wir denken. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meiner Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Du, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wie groß ist dein Gott? Der ist so groß, der weiß sogar, was du sagen wirst, bevor du das sagst. Er leitet und lenkt und führt und hilft. Und wenn du versagst, ist er treu und gerecht und vergibt dir deine Sünden anhand des Blut Jesu am Kreuz. Kennst du Jesus? Diese Verheißungen gelten für die Kinder Gottes. Menschen, die durch Jesus Christus Versöhnung mit Gott, Vergebung vor Gott bekommen haben, durch Jesus Christus. Nicht bloß alle Menschen, die leben. Die Bibel sagt, wir haben Feindschaft zwischen uns und Gott und Jesus alleine ist die Antwort darauf. Kennst du Jesus Christus persönlich? Und wenn du ihn kennst, dann ist diese Feindschaft weg. Du bist erlöst, du bist hast Vergebung erlebt, Versöhnung erlebt. Und jetzt weißt du auch, kannst du wissen, dass du einen himmlischen Vater hast, der auch dich anspricht und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich helfe dir. Ich bin der, der dich führt und leitet. Ich erhalte dich durch meine rechte Hand, durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. So ist unser Gott. Er ist treu. Wenn du die Zukunft hineinschaust und stellst die Frage, was wäre wenn, dann denk darüber nach. Da Gott die Zukunft kennt und uns versprochen hat, dass er uns immer treu beistehen wird, dürfen wir der Zukunft ohne Angst entgegengehen. Denk darüber nach. Wer ist dein Gott? Und verlass dich auf ihn. Glaube an die Treue und Liebe Gottes in deinem Leben, auch in der Zukunft. Jemanden, der Angst vor der Zukunft hat, der ist einer, der auf eine Niederlage erwartet, Versagen erwartet, Katastrophe erwartet. Jemand, der im Herrn feststeht, erwartet Gnade. Erwartet die Güte und Gnade Gottes. Auch wenn ich, wie Daniel, Schadrach, Meshach und Abednego, verschleppt werden sollte nach einem fremden Land, wo ich gar nicht mal hingehen will, auch dort kann ich Gott ehren. Kann ich auch meinen Lebenssinn, mein Lebensziel erfüllen. Und auch dort bleibt Gott treu. Amen.